Backspin Podcast. Backspin FM. Nico Backspin.
12 Finger Dan Backspin. Und?
Boogie Down Bass.
Backspin.
Wie jetzt?
Alles Backspin oder was? Wir sind wieder zusammen. Love and Hate ist das Thema. Heißt, der gute Dan oder du gute Bass gehen ihrem Hauptjob im Backspin-Kosmos nach, und zwar nörgeln über all das, was sie in der Hip-Hop-Welt, die heute so sich aufgebaut hat, ihnen nicht gefällt und nicht mehr der Hip-Hop ist, den sie haben wollen. Und damit, und das ist halt die wichtige Aufgabe in dem von mir aufgebauten Backspin-Kosmos, ein sehr wichtiges Ausgleichselement sind, um euch da draußen entweder ein Sprachrohr zu geben und das Gefühl zu geben, dass nicht alles heute richtig ist und vielleicht auch mal von der anderen Seite nochmal etwas gucken kann. Deshalb schön, dass ihr beiden wieder dabei seid. Ich freue mich sehr. Und
yes,
wir sind zusätzlich in einem Jubiläum, denn es ist die insgesamt 400. Fucking Sendung, die wir beide, deswegen hier Luftfaust, bam, mein lieber Dan, zusammen gemacht haben. Und du bist ja jetzt auch schon gefühlte Hunderte dabei.
Ich bin ja eigentlich eher so der Rookie in dem Geschäft, so, ne, immer noch.
Ja, aber trotzdem. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ohne hier ein großes Jubiläum draus zu machen, aber ich werde dann doch ein bisschen sentimental bei der Anzahl von Folgen und all dem, was ich damit kriege, denn es ist einfach schon, es zeichnet klar, wie viele geile Jahre wir schon zusammen gehabt haben und so. Und ich freue mich sehr darüber, dass wir mit Love and Hate am Ende jetzt auch so eine Basis geschaffen haben. Mal ehrlich, Dan, wenn man mal so überlegt, wie wir die Jahre das gemacht haben, wie wir auch redaktionellen Weg gesucht haben, um zu finden, was passt musikalisch, innerlich. Ich glaube, Love and Hate ist so die Essenz von dem, was wir 400 Folgen lang erarbeitet haben.
Definitiv. Ich habe ja auch letztens zufällig noch irgendwie eine alte Backup-CD gefunden, wo Backspin FM Folge Nummer 1 drauf ist.
Okay, krass.
Und das hatte ich mir kurz mal angehört.
Und hast ganz schnell wieder ausgemacht.
Ich glaube, ich habe ganz schnell ausgemacht und dachte so, okay, das was muss redet, keiner mehr hören.
Was redet dieser Typ da so?
Wer ist dieser Junge?
Ja, was muss ich auch sagen, war ganz interessant, weil der Ansatz natürlich auch immer ein bisschen ein anderer gewesen ist. Trotzdem ist ja sowas wie Backspin FM dann natürlich geprägt von den Protagonisten. Und wir haben ja davor auch schon in einem anderen Format schon lange Zeit zusammengearbeitet. Ja. Die Liebe dafür, diesen Raum zu schaffen für Musik, die man liebt, und dann auch für Themen, die man liebt, das ist nun mal das, was Love and Hate ist. Und deshalb führte kein Weg daran vorbei, um the one and only Boogie Down Bass mit ins Boot zu holen.
Yes, sir, definitiv.
Über die Liebe und den Hass darüber zu reden, ist einfach professioneller geworden, sozusagen.
Ja, das Schöne daran, ich muss ja mal auch ganz ehrlich sagen, ich kann mich noch so an die ersten kleinen Runden oder Ansätze von Runden und da erinnern, wie wir dann auch du ohne Mikrofon in der Hand dann immer mitgeredet hast, wo ich immer gedacht, was ist der eigentlich nur am Hayden, Alter? Nur Motzki Number One und so. Ja. Und über die Zeit hat sich das aber auch so ein bisschen geklärt, weil ich glaube, das Format an sich dir ja auch quasi beigebracht hat, ein bisschen differenzierter, aber trotzdem weiter hart kritisch mit den Dingen umzugehen, die dich stören.
Hart kritisch und ja, kein Entschuldigung.
Du bist krank, ne?
Na, es sind so die Nachwirkungen, so ein bisschen Hustenreiz noch.
Mhm.
Also falls ich doch mal nicht so viel rede, dann...
Falls ihr jemanden husten hört, dann ist das Bass, der bald stirbt, hier an der Seite bei mir.
Genau. Nee, nicht ganz. So alt bin ich auch noch nicht. Ich möchte ja noch ein paar Jahre nörgeln mit euch.
Ja, sehr gut. Ich freue mich drauf. Es ist die 15. Love and Hate, die wir erst gemacht haben. Das finde ich ganz überraschend. Ich hatte gedacht, da sind schon viel, viel mehr. Aber es ist auch dieses Mal wieder so, ihr beide habt Themen mitgebracht aus euren Welten. Themen, die in den Massen an Nachrichten euch beiden aufgefallen sind und die euch wichtig waren, dass man drüber redet, weil vielleicht sonst die anderen nicht drüber reden. Und es ist, glaube ich, fast logisch und eine Frage des guten Geschmacks, wenn es in der ersten Thema dann halt nicht um das neue oder um die Haftstrafe von TK von 6ix9ine geht, sondern halt ums Samplen.
Ja, wir sind wieder beim Nörgeln angekommen. Ich habe ein schönes Thema mitgebracht. Wieder mal ein Nörgelthema. Es gibt einen kleinen Streit zwischen einem Produzenten und Kanye West. Habt ihr das so ein bisschen mitverfolgt? War jetzt noch nicht so eine ganz große Nummer, war so in den Social Medias.
Ich erinnere mich dunkel dran.
Okay, also es ist ein Producer, David Morales. Der ist ein ganz hohes Tier im House-Business. Ne? Ist halt ein, kann man schon sagen, so ein alter Veteran. Hat für viele Leute produziert. Ich muss nochmal gucken, bin ja kein allzu großer House-Experte. Aber ich sehe hier Namen wie Janet Jackson, Whitney Houston, Jamiroquai, Mariah Carey, Backstreet Boys, Tina Turner und so weiter und so fort. Wurde auch dreimal für den Grammy nominiert. Und irgendwann mal auch war er einer der bestbezahlten DJs der Welt. Und dieser junge Herr hat einen Song produziert, beziehungsweise einen Remix zu einem Alexander O'Neill Track aus den 90ern. Ich muss auch gucken, wie der heißt. Der heißt What Is This Thing Called Love? Das ist so ein Remix, den er halt gebaut hat. Dieser David Morales war auch wohl auch als Remixer sehr erfolgreich, also nicht nur als Produzent in Anführungsstrichen. Und man hört schon, schon krasse Parallelen zum Song Kanye West, I Love It, mit Lil Pump und...
Also wenn man das, ich hab's dann mal, ich hab das nicht so verfolgt gehabt, aber das, als du das auf den Tisch gelegt hast, das Thema jetzt in der Vorbereitungsphase so ein bisschen, hab's mir angehört, das Pattern, das Bass-Pattern ist schon identisch. So,
ne? Es ist jetzt kein allzu krasses Bass-Pattern oder nicht eine allzu krasse exotische Bassline, dass man sagen könnte, okay, irgendwann stolpert man halt über die gleiche Kadenz an Akkorden und Tonabfolgen, aber für mich klingt das einfach gesampelt. Und David Morales hat dafür keine Credits bekommen.
Na, jetzt steht erstmal im Raum, dass viele Leute sagen, Jungs, was stellt ihr euch so an? So, das gehört auch dazu. Man samplet einfach von alten Schallplatten und macht...
Wie schön, dass du hier meine gleiche Gegenargumentation schon gleich auseinanderhebelst, bevor ich sie ausgebrochen habe.
Aber...
Kann ich weiter Schokolade essen?
Genau, Nico.
Ja, aber wir sind ja nicht auf Independent Level. Ne? Wenn wir das samplen, dann haben wir ja gar keine andere Wahl. Wir haben ja kein Riesenbudget, dass wir die ganzen Rechte uns an den Samples kaufen können. Aber wenn ich ein Kanye West bin und so einen Mega-Hit, in Anführungsstrichen, kommerziellen Hit rausbringe wie I Love It und das dann sample von irgendeinem 90er, in Anführungsstrichen, eher Underground New Jack Swing Artist, dann ist das doch schon ein bisschen dünnes Eis, finde ich. Weil sowas bleibt einfach nicht...
Dieser amerikanischen komischen Rechtsprechung, die da manchmal an den Tag gelegt wird, sollte man da schon, glaube ich, vorsichtig sein, wenn man da so einen Mega-Hit
Ja, aber hat Morales eigentlich Kanye West verklagt?
Er hat ein Video veröffentlicht und ihn so ein bisschen an den Pranger gestellt und gesagt, das ist meine Baseline, ich habe keine Sample Credits bekommen, keiner hat mich gefragt, ich habe
aber
wieso
ist
das
seine
Baseline,
wenn er auch einen Remix gemacht hat, ist es dann...
Na, er hat den Remix ja produziert. Das Instrumental ist ja von David Morales, ne, zu diesem Alexander O'Neill Song. Und Kanye West, ne, wird er jetzt beschuldigt, diese Baseline am Anfang, die er frei steht, das werden wir auch gleich nochmal hören, ich spiele es gleich für euch, so ein Sample-Ping-Pong-Verfahren. Und er hat ihn halt gesagt, ne, es ist halt meine Baseline. Und natürlich, die Kommentare darunter waren halt auch so ähnlich, so, ne, stell dich mal nicht so an, ne, du kannst dich freuen und bestimmt war es auch nur ein Zufall, weil die Baseline jetzt auch nicht so mega komplex ist.
Kann man die auch einfach nachgespielt haben?
Kann man auch. Ich glaube aber eher für mein Gefühl, dass er es gesampled hat und nochmal ein bisschen mit einem
bestimmt oder so.
Ein bisschen verzerrt hat.
Ganz interessant.
Also mein Eindruck.
Ganz interessant an der Sache ist, dass auch Kanye West in der letzten Zeit, ich glaube sogar fast seine ganze Karriere schon immer samplemäßig einfach mal ganz krass irgendwo anders gefischt hat und sich einfach Dinge genommen hat und die dann... Ja. auf seinen Alben verwurstelt hat und ich kann mir nicht, also bin mir nicht sicher, aber immer aufgrund seines kreativen Freigeistes und des Wahnsinns, aus der in Kanye West wütet seit ein paar Jahren, auch einfach immer alles klärt, weil er halt fucking Kanye West Musik-God ist und deshalb es auch nicht für nötig hält, irgendwo Recht jetzt anzufragen.
Du hast vollkommen recht, aber dafür hat er ja sein Team. Er wird ja in ein Team um sich haben, denke ich mal, die sich mit sowas beschäftigen oder in einen Anwalt für Samplerecht und
ein Berater, der
aber die sollte das funktionieren.
Das würde von der Kausalkette ja ganz logisch erklären, dass man natürlich, ich gebe weiter, Fußvolk regelt das für mich. Aber an irgendeiner Stelle muss er ja gesagt haben, Fußvolk, stopp.
Ja.
Das klärt ihr nicht, das ist Gottes Werk. Ihr müsst nichts machen.
Aber David Morales hat sich zu Wort gemeldet und da wird nichts passiert sein. Also wenn er sich da so meldet und sagt, er ist einfach ein wacker Move, so ist man, das ist so ein Ding, wie so ein Dan schon sagt, wenn so ein Independent-Künstler kommt, den juckt das nicht.
Kann vielleicht auch ganz einfach sein, dass er einfach schon außergerichtlich schnell noch ein bisschen Kohle gekriegt hat, hat einmal gemeckert, hat irgendwie 50.000 gekriegt und jetzt ist Ruhe.
Also ich habe jetzt bisher keine Neuigkeiten über diesen Vorfall erfahren. Das
Stillschweigen
kann
sein, drüber vereinbart. So. Und am Ende hat es uns einen Song gebracht, zu dem es ein Video gibt, in dem Kanye West in einem übermäßig großen quadratischen T-Shirt performt. Jeder ist glücklich, glaube ich.
Im komischen Doppel-Dreifach XL Lego-Männchen.
Ja, genau. Ist das aber, ich meine, du hast das ja eben schon am Anfang gleich aus den Angeln gehoben, aber macht es denn Unterschied, ob ich das als Independent Kleinartist und als Major Artist mache, wenn ich einfach was klaue?
Ja, natürlich. Das ist ja aus der Not heraus leider. Als Independent-Künstler hast du kein Riesenbudget. Alleine schon, wenn du ein Album machst mit Boom-Bap-Beats und da müsstest du jedes Sample klären, dann wärst du ja arm.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen auch die Herangehensweise. Also ich meine, ich möchte nicht mit für alle Produzenten sprechen, aber also ich sample was, weil ich die Art des Musikschaffens auf diese Art und Weise, und das ist mein Respekt, es ist nicht, dass ich etwas klaue und sage, hier, ich klaue von Aretha Franklin. Das ist auch mein Respekt gegenüber der Soul- und Funkmusik, dass ich Bock auf diese Musik habe, sie auf meine Art und Weise weiter in meine Zukunft hineinzunehmen und sage so, Jungs, ihr dürft die Soul- und Funkmusik nicht vergessen. Und nehme mir etwas daraus und versuche ein bisschen was Neues zu schaffen oder auf meine Art und Weise es zu verwurzeln. Und das, ich glaube, das ist so eine Herangehensweise bei so Independent-Produzenten, die auch mit der Musik aufgewachsen sind oder dieses Genre Soul-Funk einfach lieben. Zu sagen so, dass der Draht dazu darf nicht verloren gehen.
Ja.
Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es andere Produzenten, die auf einem ganz anderen Level, also auf wirklich einen hohen, auf so ein Hollywood-Level, sage ich jetzt immer so, produzieren, dass die ja gar nicht mit diesem Herangehensweise, mit diesem Beweggrund das machen. Die sagen einfach, oh, cooles Ding. Müssen wir aber mal gucken, wie viel uns das kostet. Wenn Kani der Meinung ist, das muss er nicht machen. Also,
ja. Ich glaube, am Ende sorgt Rechtsprechung dafür, dass wenn er es machen muss, dass er es auch macht und dann wird auch Geld gezahlt, in welcher Form auch immer. Ich glaube trotzdem, dass es der Kanye West Kosmos ist, von dem ich eben gesprochen habe.
Ich denke auch.
Dass der Kühn, dass der Gott da auf seiner Wolke sitzt und einfach hinfort, ihr Pöbel. Und genauso mache ich es auf meiner Love and Hate Wolke, hinfort, DJ, spiele die Songs.
Kiss the Ring, Bitch.
Was willst du spielen?
Also ich spiele jetzt erstmal den Alexander O'Neill Song.
Stellt euch eine wegwischende Handhaltung von mir dabei vor, die ich dauerhaft mache.
Nein, stellt euch das nicht vor.
Bis endlich.
Ihr müsst jetzt auf jeden Fall die Ohren spitzen.
Hinfort, geht los. Denn jetzt wird der Einzige mit dem D und J im Namen hier dafür sorgen, dass er dem auch gerecht wird. Und er macht was?
Jetzt spielen wir Alexander O'Neill. What is this thing called love? Im The Red Zone Mix, der Version von David Morales. Und gleich danach springen wir in You're such a fucking hoe, I love it. Der größte Chorus aller Zeit, meiner Meinung nach. Also rein lyrisch gesehen. Okay?
Ich betone nur wop, babalu, wop, the wop, bam, boom. In diesem Sinne, bis gleich. Backspin Podcast in der House-Version mit DJ Funky Dan an den 12-10ern. Spielt nächste Woche, glaube ich. Nächste Woche ist das, glaube ich, ne? Oder? Im Golden Cut, im kleinen Raum.
Im Golden Cut?
Du weißt ja noch nichts Funky, von. DJ Funky Dan, der House.
Muss ich mit meinem Management nochmal sprechen.
Ja, genau. Auf jeden Fall. Ich muss ganz ehrlich sagen, du könntest mit Dan Skytte, also das war eben auch das safe durchgegangen. Einfach.
Ja, danke schön.
House-DJ.
Ja, so. Es geht. House ist am einfachsten zu mixen, glaubst du mir. Ja. Nichts ist einfacher als House-Musik zu mixen.
Ich glaube, ich werd House-DJ.
Deswegen sind die auch so erfolgreich.
Ja, das Schöne ist, dass man manchmal auch gar nicht so viel, also es braucht gar nicht so viel, um irgendwie auf sich aufmerksam zu machen und irgendwie eine Karriere zu starten.
Ja, genau das Thema hatten wir auch schon mal.
Ja, manchmal gehört, wenn dir, manchmal braucht es vielleicht auch nur ein bisschen Aufmerksamkeit. Stichwort Aufmerksamkeit, und jetzt wird es ein bisschen schwierig, denn der gute, also ich finde wirklich ein bisschen schwierig, weil der gute Bass hat ein Thema mitgebracht, das ist, muss man an dieser Stelle ankündigen, schon einen Monat alt, liegt aber daran, dass du ja auch einen guten Monat verhindert warst. Und es wahrscheinlich jetzt erst mitgekriegt hast, was da passiert ist. Ich schon alles von Trauer, Wut, Schmerzen und so weiter damit durchgelebt habe. Trotzdem reden wir einfach nochmal drüber.
Nee, Trauer, Wut und Schmerzen, was passt denn jetzt auf mich?
Ich rede vom Thema.
Wir reden vom Thema, ja. Im November feierte das absolute Beginneralbum 20-Jährige. Bambule feierte 20-Jähriges.
Es ist auch noch absolute Beginneralbum, ne? Das ist übrigens für die Nerds sehr wichtig.
Ja, wir können ja mal gleich drauf kommen, warum das denn geändert wurde. Aber das Album feierte 20-Jähriges Bestehen. Weiß ich gar nicht, wurde das neu released? Weiß ich gar nicht. Nee, auf jeden Fall hat ein Redakteur der Welt, der Dennis Sand.
Genau, Dennis Sand, ich kann, da du ihn wahrscheinlich nicht so kennst, gebe ich gleich dazu, ist ein Redakteur von der Welt, der sich in den letzten Jahren auch sehr oft dadurch schon positioniert hat, dass er schon, wahrscheinlich kann man zweifelsohne erklären, eine Hip-Hop-Ahnung von Rap-Musik in Deutschland hat, die Biografie von SpongeBoss geschrieben hat, ein Rapper, und sich hier und da auch sowieso schon durch bestimmte Artikel über Hip-Hop sehr stark positioniert hat, aber auch immer in einem großen Kampf mit Falk Schacht vor ein paar Jahren über die Probleme von Deutschrap auch natürlich davon lebt, dass er laut schreit und die Leute, also sehr provozierend schreibt und die Leute dementsprechend auf das reagieren, was er schreibt.
Genau, er hat dann quasi einen aus seiner Sicht sehr vernichtenden Beitrag über Jan Delay geschrieben, der ihn dann nicht in einem guten Licht darstellen lässt. Also Dennis Sand hat ihn da ganz gut
Volley genommen, kannst du einfach sagen.
Hat ihn echt Volley genommen, hat ihn unter der Gürtellinie an den Eiern gepackt und hat ihn mal seine Meinung verpoolt. Der Bericht fängt ja auch an mit der Überschrift Jan Delay, das größte Missverständnis der deutschen Popkultur. Und fängt eigentlich an, so ein bisschen herauszuschreiben, rauszukristallisieren, dass Bambule und alles, was Jan Delay so anpackt, eigentlich für ihn nur Quatsch, Fake und Blödsinn ist. Und ihn permanent in diesem Bericht, was mir eigentlich so ein bisschen nicht so gefällt, dass ihn permanent wirklich unter der Gürtellinie immer ein verpoolt. Er ist dumm, er ist blöd im Prinzip. Obwohl er mit seinen Fakten, die er auf den Tisch legt, kann ich relativ gut konform gehen. Er sagt, er hat mit Bambule als größtes Missverständnis der damaligen Zeit, also großes Popmusikereignis, was ich ganz gut finde, dass er immer aus dieser deutschen Popmusikwelt spricht oder aus dieser Richtung ihn so niedermacht, niederschmettert, alles, was alles so hochgehypt wurde von den Fans und von allen, die absoluten Beginner oder die Beginner über die Jahre so gefeiert haben, er denn alles so widerlegt hat mit seinen Argumenten, dass er zum Beispiel der Meinung ist, dass er Jan Delay dem Hip-Hop nichts zurückgegeben hat mit so einem Album, weil in seinen Augen da sehr viel Blödsinn einfach nur gemacht wird und nur so ein Ego-Trip und so ein möchte gern selbsternannter Prince ihn irgendwie sieht, aber er ihn denn eher als abgehalfterte Prinz-Imitat sieht und da die ganze Zeit ihn einfach schlecht redet. Es ist ein echt langer Bericht, was ich möchte ja auch nicht ganz so hart eingehen. Was mir so ein bisschen widerspricht, ist, dass das echt hart unter der Gürtellinie. Ich weiß nicht, ob aus journalistischer Sicht man sowas machen muss, um Aufmerksamkeit zu generieren.
Ich denke, da hat sich viel Wut angestaut über die ganzen Jahre und jetzt hat er sich irgendwie mal in die Eier gefasst und gesagt, jetzt lasse ich das mal raus und zwar nicht auf journalistischem Höchstleistungsniveau, was die Zusammenfassung seiner Ideologie betrifft, sondern hat das mal einfach so ganz knallhart.
Das Ding ist Polemik pur, Punkt. Und das Problem daran ist, dadurch, was ich eben schon gesagt habe, dadurch, dass das Ding jetzt schon einen Monat alt ist, ich auch schon alles, was das angeht, durchgelebt habe und alle Meinungen auch schon gehört habe, denn den wird wahrscheinlich jeder auch schon mal mitgekriegt haben und gelesen oder zumindest davon gehört haben, weil das ging einfach mal von A bis Z durch alle Medien, egal ob das jetzt Pop-Fans sind oder also Pop-Hip-Hop-Fans oder so oder Real-Heads, jeder hat das mitgekriegt.
Er verknüpft da viele Informationen, die ich sagst du so, oh Mann, hättest du dich vielleicht ein bisschen mehr, okay, es war nicht sein Ziel, sich ein bisschen mehr mit der Hip-Hop-Sichtweise in dem Ganzen auseinanderzusetzen.
Das war, glaube ich, Quatsch, das ist überhaupt nicht seine Aufgabe. Der hat auch einen anderen Ansatz, als du den da verkörperst. Da geht es ja rein um das Musikalische und dann um die Rolle eines Popkünstlers in der Popwelt.
Genau, quasi. Das finde ich ja ganz gut. Das halte ich ihm dann auch halbwegs zugute. Soll er Sachen machen, was er will. Er hat so nicht so meinen Hip-Hop angegriffen, sage ich jetzt mal.
Ja, aber ich finde schon, dass es dann am Ende so eine Sache ist, wenn man nach 20 Jahren und nach dem, was Bambule... Und das muss man, glaube ich, einfach bei dem Album festhalten, für die Türöffnung in größere, weite Welten, so was dieses Album da getan hat, ihm das absprechen will, das ist etwas, was man nicht machen kann. So.
Nee, also klar, es ging dann so Bambule so ein bisschen als Aufhänger, aber letzten Endes ging es dann am Ende des Berichts oder im allgemeinen Bericht ging es eigentlich nur um Jan, weil er dann eigentlich auf die anderen irgendwie gar nicht eingeht, also nicht als Gruppe an sich, sondern einfach nur Jan zerreißt in dem Bericht.
Und das Interessante ist, ich habe mich halt mit Leuten aus, wie gesagt, aus allen Ecken und der Tenor ist einfach, egal was du von Bambule hältst oder ob das jetzt ein tolles Album war oder keins oder ob du Jan Delay als Künstler jetzt und seine Sachen gut findest oder nicht, das macht man einfach nicht. Punkt.
So. Nee, die Art und Weise macht man nicht. Also man, wie gesagt, wenn man das so ein bisschen mitbekommen hat, klar, es waren ja diese Jahre 97, 98, wo es dann richtig groß wurde mit der deutschen Rapwelle, wo dann, kann man auch wieder sehen, wie man will, wo dann, ich sag mal, fast alles gesigned wurde, ja, wo die großen Firmen dann wirklich alles weggesigned haben, was deutsch gerappt hat.
Nur das, was nicht funktioniert hat, einfach gedroppt haben.
Irgendwie.
Standard-Move,
so. Wart ihr da nicht auch noch gesigned? 96 oder wart ihr da schon?
Wer? Die Rheinmandinen?
Ja.
Nee, wir waren da nicht gesigned. Wir waren ein Jahr zu früh, würde ich sagen.
Da war der schon wieder raus, ne?
94 war doch das letzte Jahr, ne, von euch?
Ist auch nicht schlimm.
Ach, Guck mal.
Also ich kann nicht
Aber lass uns, also das Problem an dem Ding ist, ey, das ist einfach, das, nee, das macht mich auch immer so ein bisschen unverständlich.
Macht dich das, wenn jemand so wirklich so hart unter der Gürtellinie schreibt, egal wer das jetzt ist, also du bist ja auch Hip-Hop-Journalist. Irgendwie.
Ja, aber das ist doch genau das Ding für mich. Ich hatte das mit Base auch schon kurz, bevor wir uns getroffen haben zur Show, auch schon mal kurz angerissen. Und für mich ist das, ich find's eigentlich gut, wer das irgendwie gemacht hat, weil ich kann mir dieses Ganze, ohne jetzt irgendwelche Journalisten dissen zu wollen, aber ich kann mir dieses Journalistengelaber einfach nicht mehr geben. Ich will einfach kein Interview mehr lesen von irgendeinem Journalisten. Ich will Interviews lesen von Puristen, von Leuten, die sich damit auskennen und die das nicht machen, weil sie einfach nur Journalist sind. Und deswegen finde ich es so geil, wie der Typ da voll auf die Scheiße gehauen hat und den da voll durch die Mangel genommen hat. Ist natürlich nicht die feine englische Art, ey, aber als Mensch im Mainstream musst du das aushalten können. Und Jan Delay, der kriegt wahrscheinlich 100 Mails am Tag mit genau solchen Texten, dass du nichts kannst, dass du wack bist, dass du ein Schmock bist, aber machst ein Reggae-Album, ein Rock-Album.
Also aber sagen wir
aber
so,
genauso viele, nur einmal ganz kurz, aber genauso viele E-Mails kriegt er auch von seinen Fans, wenn nicht sogar mehr, du bist der Beste aller Zeiten. So, das musst du als Mainstream-Mogul musst du es abkönnen. Und ich glaube, das hat ihn auch überhaupt
nicht gejuckt. Aber zum Beispiel, also so ein Bericht in der Art und Weise war bei der Welt, war in den sozialen Medien dann irgendwie hochbereitet, wurde breit getreten ein paar Wochen lang, so ein bisschen immer wieder. Ich denke mal, auch Journalisten haben sich da auch ein bisschen den Kopf drüber zerbrochen. Was soll ich sagen?
Ja, genau, das meine ich doch. Journalisten zerbrechen sich den Kopf. Das ist das Letzte, was ich persönlich lesen will. Ich will keine Meinungen von Journalisten hören. Ich will Meinungen von Leuten, die sich hundertprozentig damit auseinandergesetzt haben und es auch gelebt haben. Ich will keine Journalisten haben, die das auf irgendeiner Fachschule gelernt haben, sich so auszudrücken, weil dann
aber das ist doch der falsche Weg. Er ist doch genau jemand, der es auf einer Fachschule gelernt hat.
Ja, und er ist der falsche Typ eigentlich, aber er hat trotzdem meiner Meinung nach die Eier gehabt, um es doch anders zu machen.
Ja, aber die Frage ist, die Frage, die du über sowas ja stellen musst, warum macht er das denn? Der macht das nicht. Wenn er ein Problem mit wenn ich ein Problem, persönliches Problem mit einer Person habe, was mache ich dann? Dann rufe ich da an oder dann schreibe ich eine Nachricht.
Das
ist und die Norm. Dicker,
aber vielleicht wollte er die Aufmerksamkeit.
Das ist die Norm. Er wollte nicht. Er wollte aus dieser Norm ausbrechen. Und das finde ich eher als Pluspunkt. Natürlich ist es eine eisige Art und Weise, aber ey, da muss man halt drüber
ich denke, da sehe ich nicht viele Pluspunkte.
Aber
in der
hat er,
Art und Weise,
was, ich weiß nicht, was er zu verlieren hat. Ich glaube nicht, dass er viel zu verlieren hat mit so einem Artikel über Jan Delay.
Warum? Nee, er hat nur gewonnen, weil nämlich alle Leute jetzt hier.
Naja, was willst du denn lesen? Soll er jetzt Jan Delay journalistisch, also in einem journalistisch perfekten Umfeld beschreiben, was er nicht gut findet? Das liest sich so, als ob es nichts sagt, finde ich. Also ich, für mich.
Ja, aber
so.
Es gibt ja auch, ehrlich gesagt, weiß ich nicht.
Ich finde, es sollte...
Frage,
es
ob
sollte
es den Grund für den Artikel gab, außer die persönliche Abneigung von einem Autor gegenüber einem Künstler.
Ich finde, er sollte, oder man sollte mehr aus der persönlichen Sicht beschreiben. Nicht nur so aus... Ne, aus dem allgemeinen Blickwinkel, also nicht so objektiv, sondern ich finde, es sollte viel mehr Subjektivität bei einigen Journalisten aufkeimen. Und natürlich muss man immer gucken, wie man das verpackt. Das war schon echt ein bisschen hart, so, wie er das verpackt hat. Aber wie gesagt, nochmal, ich feiere ihn für seinen Mut und dass er sich ein bisschen auf so ein eisiges Level herabgelassen hat.
Aber worauf ich nochmal hinaus wollte, Nico und ich nochmal lachen, wie gesagt, ich habe mir einen Faden verloren. Aber guck mal, er hat damit ja recht viel Aufmerksamkeit generiert, auch um seine Person. Was ist denn, wenn das irgendjemand, Hans und Franz, No Name, auf irgendeinen sozialen Medien, Twitter, genauso einen Artikel geschrieben hätte? Dann wäre das unter ferner Liefen, also Hater Number One abgehakt und tschüss. Ne? Das ist immer das, was mich persönlich auch immer so ein bisschen nervt, dass Journalisten dann... Okay, unter der Gürtellinie mit vielleicht sehr viel Mut auf irgendeine Art und Weise oder mit sehr viel Cojones, wie Dan auch gesagt hat, geschrieben und Aufmerksamkeit generiert. Ja, er hat ja Journalismus studiert. Ja. Ey, so what? Das interessiert mich einen Scheißdreck. Weil das Verhältnis stimmt nicht, weil genau diese gleiche Meinung als Privatmann oder als einfacher Fan, weil es liest sich ja, weiß nicht, er ist nicht die Last Line of Popmusik, die Fans of Popmusik oder irgendwie, er ist nicht der Ritter der Tafelrunde, der jetzt irgendwie die Popwelt retten muss mit so einem Artikel. Irgendwie, das finde ich immer blöd, wenn dadurch ein normaler Kritiker persönlich, wie gesagt, hätte ich das geschrieben, hätten die gesagt, so ein bisschen oller Hater, schreibt doch nicht so über Jan Delay und das hätte keinen Menschen interessiert. Das finde ich immer so ein bisschen traurig, dass dann Journalisten da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Ja, also ich finde das jetzt überhaupt nicht schlimm. Also ich finde, klar ist es irgendwie nicht der Norm gerecht, aber ich finde, heutzutage sollten wir einfach ein bisschen mehr Mut haben und einfach sagen, wenn wir was scheiße finden, dann finden wir es halt scheiße. Ist doch überhaupt nicht schlimm. Ne? Wenn wir jetzt nachher die Stöpsel hier ziehen bei Love and Hate, dann sagen wir auch, ey, das finde ich voll scheiße. Ey,
wir sagen doch, dass wir scheiße finden. Und dann sagt ihr mal, ihr seid voll die Hater.
Ja, aber das, nur weil wir es hassen, ist es doch nicht was Schlimmes. Es gibt doch tausend Dinge im Leben, die man halt hasst. Und es ist halt so.
Aber wir wollen
ja, muss man halt klarkommen. So, also so sehe ich das. Ich sehe das immer ganz, ganz einfach. Ich hasse es, nochmal kurz so, ich muss nochmal einen kleinen Seitenhieb an die Journalisten da draußen rausschicken. Ich hasse es, wenn Journalisten sich so ausdrücken und dann wieder ganz am Anfang der Frage angelangt sind. Also sozusagen diplomatisch sich irgendwie ausdrücken. Das kann ich überhaupt nicht haben. Deswegen hasse ich es auch, irgendwelche Interviews zu sehen. Mit Ausnahme von Nico Beckspin.
Und ich bin der größte Diplomat.
Und Nico sitzt jetzt gerade nicht in Schlagreichweite. Das ist schon mal ganz gut.
Nein, aber Nico, wir müssen ja sagen, Nico ist ja unser Soul-Brother. Wir wissen ja, wir kennen ja Nikos Vergangenheit, seine History. So, und da
er würde ja sonst auch nicht hier mit uns sitzen.
Er würde nicht hier mit uns das Love-and-Hate-Format machen. Und das ist der Unterschied.
So. Kriege ich jetzt Beginner beim Bule?
Du kriegst einen Song, den man aus der Sichtweise oder aus der Sichtweise benutzen könnte. Ne? Also Dennis Sand könnte sich verpissen oder Jan Delay könnte sich verpissen. Deswegen spielen wir
den Rauschmeister auf jeder Deutschrap-Party,
auf unseren
Bass gespielt hat.
Unseren Rauschmeister-Song.
Weißt du's? Dass du jetzt quasi dich entfernen sollst.
Bitte.
Ja.
Sag niemandem, dass du hier warst.
Richtig.
Beginner, Bambule, 98. Bis gleich. Backspin. Hast du wohl gedacht, ich bin immer noch hier. Backspin, Love and Hate mit Nico Dunn und Bass.
Yeah.
Und eine kleine Anekdote, da haben wir eben oft drüber gesprochen, das hast du eigentlich wunderbar angeleitet, dass wir eigentlich mal drüber sprechen müssen, warum die, das ist ja genau der Cut, an dem absolute Beginner Bambule-Album danach Beginner hießen, weil nämlich der beste Rapper der Beginner, der absoluten Beginner.
Deiner Meinung bester Rapper? Ja. Auch meiner Meinung bester Rapper der Beginner, der absoluten Beginner damals.
Platin Martin, dass er mit der Kommerzialisierung oder dem kommerzialisierenden Weg von den Beginnern oder absoluten Beginnern dann gesagt hat, okay, mach ich nicht mit. Und ich muss sagen, da habe ich eine lustige, ich habe das doch vielleicht auch, so diese Hip-Hop-Moment-Liste im Kopf, Momente, die einfach krass waren, geil, da geht das Herz auf, wenn es um Hip-Hop geht und das lieb. Und einer von denen war auf der jetzt Advanced Chemistry Tour von Beginner in der Altadorfer Sporthalle 7.500 Menschen und ich glaube, sie spielen sogar Geh bitte oder irgendeinen anderen Song und Platin Martin auf der Bühne und voll unbeholfen und performt da sein Ding und so und ich weiß, dass 7.300 oder nee, lass es dann von mir 6.500 Leute, keine Ahnung haben, wer das war und ich gehörte halt zu den alten Männern, die gedacht haben, ja Mann, er ist nochmal auf der Bühne. Das war geil.
Oder?
Ein paar tausend rollende Augen, so, wer wird der denn?
Ja, genau, was macht der da so?
Ja, das hätte mich mal interessiert, wie viele Leute da überhaupt gecheckt haben, wer das überhaupt
war. Ja, aber das ist auch scheißegal, das sind so Sachen und dafür liebe ich dann auch wieder die Beginner in ganz vielen Situationen, dass sie dann immer so ein Auge für diese Liebhaberleien haben, wo man dann einfach mal einen coolen Moment macht. So.
Ja.
So. Hattest du einen coolen Moment, als du auf Twitter unterwegs warst?
Oh mein Gott, auf Twitter, ja, ist mir eher zufällig. Zugelaufen,
dass du überhaupt auf Twitter aktiv bist, Alter. Hast du wieder deine Hass-Tweets gegen irgendwelche Neuzeitproduzenten gerade verfasst unterm Synonym? Oder?
Nee, das kommt erst vielleicht später nochmal als Thema. Mal gucken. Nee, ich habe einen interessanten Tweet von Fonte von Little Brother gesehen. Selber bei Twitter bin ich jetzt gar nicht so aktiv, aber man kriegt ja ab und zu mal ein paar Screenshots. Und da habe ich ein ziemlich cooles Zitat von ihm gelesen. Und ich lese das mal kurz vor. Auf Englisch. Ich glaube, wir müssen es nicht, glaube ich, übersetzen, oder?
Aber übersetz das mal für die Leute.
Okay, pass auf. Also,
Simultanübersetzung.
Also, als ich ein Kind war, habe ich Kane, also Big Daddy Kane und Rakim gehört und gedacht, oh Mann, ich werde niemals so gut sein. Dann sagt er, doch die Kids heutzutage, die den üblichen Hip-Hop hören und denken, ah Mann, ich kann das auch. Und er ist der Meinung, dass sie es auch können. Also, die Skills von heute sind, glaube ich, leichter zu erreichen.
Es ist insofern ein netter Tweet und ich, also der bringt es ein kleines bisschen auf den Punkt und ich finde dann auch herrlich so ein versöhnlicher Tweet-Teppich, auf dem wir uns zu dritt bewegen können, weil es eigentlich genau das trifft, was immer so die Problematik in dem Dreieck ist, um dem wir uns manchmal so thematisch aufhalten. Denn, nächstes Beispiel ist 6ix9ine gerade.
Ahnt
ihr? Genau.
Ja, ja, ja.
Ja, genau. Also weißt du auch, wer das ist?
Der Knasti?
Ja, genau.
Der Knasti mit dem bunten Skittles-Szene,
ja. Ja, genau. Der ja erst dadurch eigentlich ein bisschen Bekanntheit erlangt hat, dass er so laut gepöbelt hat und so überhaupt so aufmerksam. Und dann der Move kam, ey, was du machst, kannst du eigentlich auch rappen. Ja, okay, rapp ich. Zack, ein Jahr später war auf einmal Rapstar. So. Die Fallhöhe oder die Einstiegshöhe, das ist alles heute krass anders und deshalb funktioniert genau. So viel. Das Ding ist ja aber auch, dass die Konsumenten auf deiner Seite auch total glücklich mit dem sind, weil das ein anderer Anspruch ist, ein anderer Ansatz für sie, um in Musikkultur, Hip-Hop-Kultur, was auch immer einzutauchen, um sich damit dann auszuprobieren. Und wir alle von der Generation kommen, den gleichen Gedanken hatte ich auch. So, deswegen habe ich mit 14 angefangen und mit 14,5 aufgehört, ja, meine Rap-Karriere zu starten,
wenn man überlegt,
weil die zu gut waren, die anderen.
Big Daddy Kane, Rakim, beides Golden Era, so, ne? Also, das ist ja, wir reden ja nicht von Boom Bap, wir reden ja von den 80ern.
Ja.
Wenn man da als Kid aufgewachsen ist und die so als Gottväter, sozusagen Rap-Gottväter, anerkannt hat und abgefeiert hat. Wie Nico schon sagt, also der Threshold, also die Grenze, dieser Schwellwert, der überschritten werden muss, um dahin zu gelangen. Hat ja auch, also wenn man in den 80ern, in Ende der 80er das betrachtet, das Rap-Game oder allgemein die Hip-Hop-Kultur, die Rap-Musik, wie sehr populär sie war, klar, in Amerika war sie auch sehr, da schon sehr populär, aber noch nicht so angekommen in der Gesellschaftsmitte, ne, sag ich mal. Und umso mehr das ganze Rap-Geschehen in irgendwelchen Gesellschaftsmitten irgendwo ankommt, umso niedriger ist natürlich auch dieser Schwellwert, der überschritten werden muss, damit du sagen kannst, ich steig damit ein, ich kann das, was die können, kann ich schon lange. Und umso mehr, ich sag jetzt mal, irgendwelche Wack-Rapper da ja auch anfangen und trotzdem gehypt werden, die Grenze wird ja immer flacher irgendwie, du bist ja irgendwann unter der Schuhsohle irgendwie.
Ja, es ging ja auch schon, ich glaube so, wann kamen so diese ersten Band-in-a-Box-Geschichten raus, die du bei Thomann kaufen konntest, keine Ahnung, so 98, 99, 97, da ging das ja so los, dass so Produktionen erschwinglich wurden für jedermann und Aufnehmen generell war ja dann gar kein großes, teures Unterfangen mehr. Deswegen waren dann an jeder Ecke, waren auf einmal Crews, jeder hat auf einmal Songs gehabt, hat Alben gebrannt, die vertickt auf Konzerten, auf Jams und so. Und natürlich, diese ganze Technologie, der ganze Fortschritt, der ermöglicht dir das natürlich auch, diesen leichten Einstieg. Und es klingt ja auch authentisch, es klingt ja auch amtlich. Es ist ja nicht so, dass du dir ein 50-Dollar USB-Mic kaufst und dann denkst, das klingt halt scheiße. Nee, das Ding klingt halt geil. So,
aber in den 90ern war es ja teilweise ähnlich. Im Zuge dieser Euro-Dance-Szene gab es ja auch diese Euro-Rap-Szene.
Ja.
Wo es ja auch großer Vertreter wie Nana zum Beispiel.
Ja, ja.
Da gab es ja auch viele Plattenlabels, die sagen so, oder sehr viele Manager, A&R-Manager oder irgendwelche Musikmanager, die gesagt haben, ey, was der kann, das, ich habe hier ein paar Jungs irgendwie, das kriegen wir auch alles hin und so.
Ja, aber verkaufen die Hemmschwelle, beziehungsweise der Einstieg, das überhaupt irgendwo zu veröffentlichen, das war ja 1000 Millionen mal schwerer als
jetzt. Mit Soundcloud, Spotify.
Jetzt und packst du aber ein Video online oder einen Soundcloud-Link und schon kann sich die Scheiße verbreiten wie ein Lauffeuer.
Genau, okay. Das ist ja aber auch so, dass dadurch eben die Parallelszenen einfach entstehen. So, dass dann auch sowas wie 6ix9ine oder Cloudrap oder was auch immer sowas in den letzten Jahren passiert ist.
Ich finde es gut, dass du Parallelszene gesagt hast, weil ich finde, das sollte man einfach differenzieren. Dann hätte man diesen ganzen Beef gar nicht. So, dann wäre dieser Tweet eigentlich auch überflüssig von Fonte.
Nee, eben
nicht.
Weil
du kannst einen Kanye und Kool G Rap und Rakim kannst du nicht mit den Leuten von heute vergleichen. Das ist unmöglich. Das passt überhaupt nicht zusammen. Das ist überhaupt nicht kompatibel. Also das eine baut nicht auf dem anderen auf. Das sind für mich und für Bass und ich denke auch für dich als alter Veteran, du wirst den Unterschied auch schon
kennen. Den Unterschied kenne ich. Ich bin ja immer noch in bestimmten Punkten der Meinung, dass es aufeinander aufbaut. Nur der Tweet, guck mal, sagen wir mal so, ich würde es so beschreiben, es baut aufeinander auf, dann sind wir wieder beim Hip-Hop-Baum und so und das ist die gleiche Spielfläche, auf der man unterwegs ist. Der Unterschied ist nur der, dass wir über die Jahre durch die Einstiegshürden und die Probleme überhaupt selber mitmachen zu können und dann vielleicht auch der Angst vor dem eigenen Anspruch und so, hast du dich früher im Prinzip nur mit erster Liga Champions League vielleicht ein kleines bisschen zweite Liga auseinandersetzen können. Mhm. Und heute ist es dir halt theoretisch relativ leicht möglich, schon selber quasi in der Kreisliga anzufangen und dann da draußen Leute zu haben, die aber für die Kreisliga gerade richtig Champions League ist.
Ja, du hast ja auch nichts anderes serviert bekommen. Früher hast du wirklich nur die Creme de la Creme serviert bekommen und jetzt wirst du durch Kreisliga, jetzt hörst du natürlich überall auf YouTube, Spotify und alles.
Ich glaube, das ist auch das Problem von den Konsumenten. Die Konsumenten, die geben sich ja mit Kreisliga zufrieden. Ja, klar. Ja, wir wollen aber nicht Kreisliga. Wir wollen halt immer noch die Champions League.
Ich glaube aber, wenn wir früher in der Lage gewesen wären, auch ein bisschen Boom-Bap Kreisliga zu hören, und das gab es ja auch damals, klar. Und dann war es halt aber, keine Ahnung, MC Steve, der nur an seinem Blog, und das kannten dann halt nur 25 Leute, normal, aber das war halt auch Kreisliga. Und in diesem Fall ist Kreisliga halt einfach, dass er bei Soundcloud hochladen kann,
ja,
und auf einmal das aber genau. 20.000 Leute gut
aber finden. Mit Kreisliga meine ich nicht nur den Bekanntheitsgrad, sondern auch die Skills und das, was dahinter steckt.
Ja, ich auch.
Und ich finde nicht, dass ein Little Rapper oder wie auch immer, whatever, dass der einem Rakim das Wasser reichen kann in dem Sinne von dem, was er bisher rausgebracht hat. Vielleicht ist er ja in seinem stillen Kämmerlein der derbste MC und würde Rakim zerfetzen. Man weiß es ja nicht so.
Nee, ich glaube, dass auch da, dann sind wir, jetzt gehen wir mal wieder eine Sportmetapher, dann sind wir nämlich bei Olympischen Spielen. Die spielen beide einfach nur unterschiedliche Disziplinen. Aber der das Einstiegslevel, ja. Das ist halt ein anderes. So,
genau,
weißt
ja,
du?
Genau. Ja.
So, also ich kann heute Kreisliga gucken in der Rap-Welt und kann einfach das mitmachen.
Genau.
Und das wisst ihr auch, wenn du ein Album fünfmal hörst, beim fünften Mal wird es irgendwann geil.
Es verzerrt halt so ein bisschen das Bild, ne, allgemein. Also nicht, dass man dem einen das nicht gönnt oder so, aber es wird ganz schön, das ganze Rap-Bild wird da meiner Meinung nach so verzerrt, dass bestimmte anspruchsvolle, also die Creme de la Creme, Champions League, ne, wie der Fußball vielleicht, anspruchsvoller Fußball, und die Kids von heute vielleicht das gar nicht wollen, so in der Art und Weise.
Da habe ich,
die sind mit Kreisliga ja zufrieden, weil sie sich da besser wiederfinden. Auch nicht nur die, die es dann auch machen wollen, sondern die, die es hören. Die Konsumenten
ja.
An sich. So.
Ja, Herr Hülz, tu es. Ja,
du kriegst dran. Eine Sitzplatzkarte.
Ich hab da noch eine Anmerkung, weil nämlich mir gerade was wie Schuppen von den Augen fällt. Ich habe vor kurzem, ich muss ganz überlegen, wann was rauskommt. Das hier kommt nächste Woche, ne? Also wir sind jetzt hier kurz Anfang, Mitte Dezember.
Mitte Dezember, ja.
Das heißt, okay, dann kann ich jetzt einen kleinen Hint Richtung Jahresrückblicke bei Backspin Podcast, die ich mit Kevin, Yannick und der Redaktion gemacht habe. Da haben wir unter anderem auch über Eminem gesprochen. Und da kam von gerade Kevin und Yannick, beide jüngere Generation, übrigens schöne Grüße von Yannick, der hört, und Kevin, die hören beide auch immer Love and Hate. Zitat, wir haben manchmal so die Faust in der Tasche, dass wir unbedingt mitreden wollen. Ich glaube, es wird Zeit für einen neuen Tour-on-Two-Clash.
Ja, also bin ich dabei.
Ja, genau, dann machen wir. Aber haben die halt hart gesagt, so Eminem durch, kann keiner mehr hören, dieses Angestrengte, dieses der Beste sein wollen, das nervt mich hart und so. Und die sind ja halt so ein bisschen Bindeglied in unserem Kosmos, dass sie so quasi die Seiten miteinander verstehen. Wenn du einen Schritt bei rausgehst, und dann, keine Ahnung, 16-Jährigen heute fragst, dann sagt er auch, hey Eminem, was für ein anstrengend nerviger Typ, der will der Beste sein, soll mal die Fresse halten. Und ihr kommt aus der Zeit, aus der Generation, wo es geht, ey, das ist der Beste, krass, Respekt. Jetzt tausch Eminem gegen anderen Namen, ihr versteht, was ich meine. Skill-Level ist wichtig und das ist das, woran ich es messe. Und für die ist es gerade anti-cool.
Mir fällt da ein cooles Video ein. Irgendwo gab es mal so ein kurzes Video, da wurde so ein 17-Jähriger gezeigt, der zum ersten Mal Big L Put It On gesehen hat, das Video. Und er kannte Big L vorher nicht, keine Ahnung. Und dann hat er sich das reingezogen und dachte so dann, ah, oh, wow, hast du so seine Reaktion gesehen? Und dachte so, oh, derbe, was für ein geiler MC. Und dann das Resümee ganz zum Schluss, ich verstehe nicht, warum der Typ nicht larger geworden ist. Okay, er weiß dann wahrscheinlich nicht, dass er dann leider erschossen wurde, 99. Aber da sieht man schon, ey, guck mal, wenn du den Kids das schmackhaft machst vielleicht, ne, und denen nicht immer nur diese Mikrowellenmucke von Takeshi 69 vorlegst, sondern auch mal sagst, ey, guck mal, vor Takeshi gab es auch schon 35 Jahre vorher andere Hip-Hop-Musik. Hör doch mal auch mal vielleicht da mal rein. Ne? Vielleicht findest du da auch irgendwas Geiles draus. Und erst dadurch kommst du vielleicht auch auf den Film, dass es noch mehr gibt als einfach nur Rap. So. Du kommst dann auch auf diese Kulturschiene kommst du dann raus. 100 pro. Wenn du ein Video von Run DMC siehst, dann siehst du doch, ey, wer ist der Typ hinten? Jam Master J, rest in peace Jam Master J an dieser Stelle. Dann sagst du, ey, wie, da gab es auch DJs? Wusste ich gar nicht, weil in dem Takeshi-Video sehe ich nur nackte Weiber. Und geile Autos.
Kein Platz für einen DJ. Das wir schon mal hatten, dass es so ein Generationskonflikt, was Nico ja auch angesprochen hat, dass diese Anti-Haltung ja auch damit zu tun hat, dass so, nee, ich möchte, der ist gut, ja, wir wissen, dass er mal gut war oder so, aber wir möchten nicht diesen alten Krams. So, wir wollen mit diesen neuen Sachen abfallen.
Und die Haltung trägt auch immer viel dazu bei.
Das ist das Problem. Ich meine, es wird ja immer wieder viel gehatet, so in beide Richtungen, aber letztendlich ist es ja so, ich meine, wir versuchen ja Verständnis zu zeigen für diese neue Generation, weißt du? Es ist ja nicht so, dass wir partout, weil es neu ist, das irgendwie haten. So ist es ja nicht, weil es kommt ja auch sehr, sehr gute neue Musik raus auf Independent-Level. Aber ich finde, die neue Generation müsste einfach sich viel mehr Das ist so eine hohe Schuld, finde ich. Die müssen sich viel mehr mit dem alten Kram beschäftigen.
Ich glaube, dazu muss man sie ein bisschen mit abholen, so. Mit ein bisschen auf den Weg nehmen. Ich habe da eine super Idee. Ich glaube, ich setze mich einfach mit Base einfach mal 10 Wochen lang hin und wir nehmen mal ganz viele Folgen auf und erklären mal ein bisschen, warum man sich mit alten Sachen beschäftigen sollte. Ich habe sogar eine Idee, wie man das nennt. Erzähle ich dir gleich.
Hatten wir nicht sowieso noch was vor?
Ja, das meine ich doch. Ich wollte es gerade wieder als meine Idee verkaufen. Hören wir jetzt 6ix9ine?
Wir hören jetzt 6ix9ine und am besten hört man ihn, wenn man ihn durch einen Song von Rakim austauscht. Das ist am allerbesten, also kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Du würdest sagen, 6ix9ine klingt wie Rakim?
Also die besten 6ix9ine Songs sind immer noch die Instrumentale und die sind schon scheiße.
Und die sind schon wack. Nein, am besten klingt 6ix9ine, wenn man ihn kurz vorher durch einen Rakim Song austauscht.
Und welchen nehmen wir von 6ix9ine?
Wir nehmen jetzt einen Song, der ist von Pete Rock produziert, When I'm Flowin'. 97er.
6ix9ine, When I'm Flowin', produziert bei Pete Rock. Bis gleich. Backspin Podcast, Nico, Dan und Bass, Zielgerade von Love and Hate. Und der Reise durch die Newswelt mit diesen beiden Veteranen der alten Schule, die sich aufregen darüber, was denn heute so los ist und erklären wollen, warum das vielleicht nicht alles immer richtig ist. Deswegen reden wir jetzt über
Merchandise.
Großartig. Ich wusste, dass das kommt. Und das ist echt, echt, ja, fang erst mal an. Erzähl, was stört dich? Was stört dich? Worüber regst du dich jetzt schon wieder auf?
Ich reg mich wieder auf, genau. Unser guter Sido hat rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft Merchandise auf den Markt gebracht in Form von eines klassischen, hässlichen Weihnachtspullis. So richtig typisches, hässliches Weihnachtspulli-Teil, wie man sich das so aus irgendwelchen Werbungen und Filmen vorstellen kann.
Ugly Sweater,
genau. So ein selbstgestricktes Teil mit komischen Schneeflocken drauf. Und seiner Maske und einer Weihnachtsmütze, Zipfelmütze, Weihnachtsmütze mit Ho 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 Sido vorne drauf. Wo ich dann dachte so, wo ich mir auf den Punkt stelle, Zieht der Kerl sowas selber an? 100%ig. Ich glaube nicht.
Was ist denn der Preis?
50 Euro. Es gibt XS bis XXL. Also für alle, was dabei.
Ich finde absurd lustig, dass du das überhaupt zum Thema machst. Ich finde schon klar, dass dieses Ugly Sweater Ding, das ist eher so, es kommt ja aus Amerika und das ist ja eher auch so ein Brauch mittlerweile.
Ja, aber ich weiß nicht,
der schwappt im Moment nach Europa rüber, dass es darum geht, in Amerika zu Weihnachten besonders verrückte Pullover anzuziehen.
Ja, weiß ich nicht. Also ich habe es verglichen.
Nee, Punkt.
Also,
nicht, weiß ich nicht.
Nee, ist so. nicht Punkt. Also es gibt ja das gute Gegenbeispiel. Unsere Dudes von den Snowgoons haben auch eine ganz gut aufgestellte Merchandise-Palette. Okay, die sind immer mit ihrer Schneeflocke unterwegs oder ihrer Kristallflocke.
Die feiern immer Weihnachten.
Die feiern immer Weihnachten.
Ich setze gerade allen Ernstes an, Merchandise von Sido zu Weihnachten mit Merchandise von den Snowgoons zu vergleichen.
Ich will mal wissen, wer sich da so überlegt hat.
Mir geht es ja nur darum, als ich so die neuesten Produkte von den Snow Goons gesehen habe, dachte ich so, alles klar, das Zeug tragen die Jungs auch selber. Und Sido wird seinen komischen, verkackten Pulli nicht selber tragen.
100%ig wird er den selber tragen. Sonst würde er das nicht machen.
Also nochmal, das ist nicht aus
an Heiligabend, das ist der Sinn natürlich, weil Ugly Sweater, ich trage so ein Ding Weihnachten, Alter, weil das eine Tradition ist. Das
machst du nicht, ey.
Doch, natürlich. Und jetzt kommt nämlich der nächste Punkt. Weißt du, wer 2017
kein Mensch
weißt
sollte
du, lass mich zu Ende reden. Weißt du, wer 2017 so einen Pulli rausgebracht hat?
Du oder was?
Nee, die Beginner.
Ja, noch schlimmer.
Ugly Sweater 2017.
Kein Mensch sollte für so eine Scheiße Geld ausgeben.
Das ist jetzt Hate pur. Ja. Weil damit trittst du nämlich amerikanischer, 100-jährige amerikanischer Weihnachtsgeschichte einfach mit Mittelfinger entgegen, ohne dich damit beschäftigt zu haben. Das hat einfach etwas damit zu tun, dass man zu Weihnachten ein Ugly Sweater trägt.
Ja, aber Sido ist kein Amerikaner.
Ne? Nee, na und? Aber wir haben auch Halloween hier.
Ja, noch schlimmer.
Ich guck mal, seht ihr, du Leute da draußen, jetzt kommt der wahre Hass hier nochmal zum Ende zum Vorschein.
So, mir ist es nur aufgefallen und ich hab mir einfach nur die Frage gestellt, ich wollte es ja mal kurz anmerken, Jungs, okay, ist für einen Tag 50 Euro ausgeben, ist Tradition.
Ja, das ist ja der Punkt. Nicht darüber können wir reden. Wir können darüber reden, dass 50 Euro für einen Tag für einen Pulli Quatsch ist. Aber wenn du heiratest, dann gibst du auch, keine Ahnung, 500 Euro für einen Anzug aus für den einen Tag. Den
Ach, das ist Jogging-Anzug-Style. Ne?
Jungs, ich feiere das. Mach mal bitte weiter. Ich freue mich schon auf den Song, den wir gleich spielen. Das ist der beste Song, der zu diesem Thema...
Ja, und den feiere ich. Den kann ich mitrappen, 1:1. Ich weiß schon jetzt, was da kommen wird.
Ich wollte nur meinen Senf dazu abgeben.
Ja, und ich habe mir gedacht, und, ich habe mir letztes Jahr den Beginner Ugly Sweater gekauft, hatte ihn zu Weihnachten an.
Schickst du mir ein Foto?
Habe ich mit sehr, sehr viel Stolz gekriegt. Habe ich auf dem Handy, warte.
Okay.
Was mache ich jetzt hier nebenbei?
Mach mal schön Twitter-Tweet irgendwie daraus.
Warum? Das ist eine private Sache.
Nee.
Wie?
Egal.
Wieso?
Mir ist es aufgefallen.
Wieso
und
ist
weiß
das keine
nicht.
Private
ich,
Sache?
Weiß ich nicht. Ich finde es merch-mäßig.
Ja, klar ist das merch-mäßig, Alter. Aber, Digga, wenn du Snow Goons Pullover kaufst, ist das nicht merch-mäßig?
Ja, das ist cool. Das sind im Verhältnis coole Sachen.
Das ist das Geile daran. Wie du das eine halt einfach niedermachst, weil du es nicht magst.
Ja, das ist halt
und das andere
der
halt hochhältst. Der Siedepulli
so das Top-Produkt. Was fällt dir besseres ein als so Ugly Sweater und die Snow Goons wirklich cooles Zeug? Was du
da vergleichst du doch einfach Äpfel mit Birnen, Alter. Du kannst doch nicht einen Ugly Weihnachts-Ugly Sweater. Von Sido mit
ich möchte einfach
mit dem Fan-Merch-Hoodie von
den Sinn dahinter möchte ich nicht verstehen.
Ja, guck mal, und das ist das Problem.
Ey, aber Base hat zumindest Cojones.
Nicht verstehen.
Base hat Cojones gezeigt und hat das Ding jetzt durchgezogen hier.
Ja, das finde ich ja gut.
Aber also nochmal Gruß raus an die Beginner. Schlimm genug, dass sie auch so ein Ding rausgebracht haben.
Gruß raus an die Snowgoons.
Nico sucht das Foto.
Ich schätze alle sehr, was ihr da macht, aber.
Und Dan spielt den Song.
Ich werde euren Hoodie nicht zu Weihnachten tragen. Da werde ich wieder den Beginner.
Jungs, mach mal nochmal 2 Minuten weiter.
Hier ist er, pass auf,
hier, guck
mal, da. Da.
Ja, das ist schon hässlich genug.
Ja, aber das ist der Sinn der Scheiße, Alter.
Nein, da ist das hässlich, wenn ihr das jetzt sehen könnt.
Und pass mal auf, hier, das viel wichtiger ist er.
Trägst du den, hast du den gerne getragen?
Ja, Weihnachten an dem Abend so super, weil es eine scheiß Tradition ist. Guck mal, ich habe Familie aus den USA, vielleicht bin ich deshalb dem Kram
ja,
auch ein bisschen näher.
Das kann natürlich sein.
Aber ja. Das muss man einfach machen. Das gehört dazu. Und ja, das schwappt jetzt genauso hier rüber wie Halloween, wie alle möglichen anderen Sachen so. Ja, und das kannst du kritisieren. Ja, und 50 Euro... Auch bam, sehe ich ganz genau.
Also diese typische Jump-on-the-Bandwagon-Style. So.
Ich freue mich jetzt schon auf den Ugly Snowgoons, wenn ihr das hier hört. Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Könnt ihr mir 2019 in den Merch einen Ugly Weihnachts-Snowgoons-Kapuzen-Pulli rausbringen? Und könnt ihr mir den Gefallen tun? Ich zahle auch. Schickt mir die Rechnung. Könnt ihr bitte dem Good Base für Weihnachten 2019 einen Ugly Snow Goods Kapuzenpullover.
Dann gibt's aber Fragen. Dann gibt's aber ein Facebook-Video, wie ich das Ding verbrenne.
Wir fragen DJ Crypt, er ist ja unser Homie und er ist für den Merch zuständig.
Perfekt.
Auf der Seite. Ich frage ihn jetzt mal sofort.
Vielleicht kann er sogar noch kurz schnell einen fertig machen. Schick ihm direkt mal eine Nachricht. Vielleicht kriegen wir irgendwie noch einen Ugly Weihnachts-Sweater, Kapuzen-Sweater für dich hin.
Wir hören dann einfach noch den Ugly Song dazu einfach.
Das ist kein Ugly Song, das ist ungefähr einer. Ich weiß ja schon welche, weil ihr es eben schon erzählt habt. Ich weiß ja welches. Für mich, Real Talk. Ich würde sagen, einer von den 3 lustigsten Songs, die diese Band hier gemacht hat.
Nicht nur lustig, sondern das Original-Sample von Fred Wesley.
Yeah, I Wanna Get Down.
Und die JBs. Ist ein ziemlich geiles Ding. Aber wir hören die Fantastischen Vier. Dicker Pulli.
Digga, ganz ernsthaft, du redest dich über Merchandise auf und über Sellout und dann spielen wir jetzt Fantastische Vier?
Natürlich, weil der Sample einfach
das kann, ist. Das kannst du nur machen, weil du selber Reimbaditen warst.
Das
ne?
geht um den Sample.
Nein, Mann, das ist funky. Die
so wie es bei dir um Ugly Sweater geht, geht es bei mir rein um den Sample.
Also hören wir lieber die Fantas als Takeshi 69.
Ja.
So, wir sind auch gleich schon draußen.
Warum spielen wir eigentlich nichts von den Reimbaditen? Ja, wir sind draußen.
Es kommt noch. Weil wir keinen Weihnachtssong gemacht haben.
Stimmt, warum habt ihr eigentlich keinen Weihnachtssong gemacht?
Wo ist denn das Beste auf Rhein-Banditen? Das wollten wir schon seit 2 Jahren
genau.
machen. Genau. Ich
würde mir wünschen, wir machen ja nächste Woche, ist ja dann Jahresrückblick, ne? Genau. Ja, genau. Love and Night Jahresrückblick und dort wünsche ich mir dann frohes Fest, Fantastische Vier. Ich hoffe, wir kriegen die Mister.
Ja, alles klar.
In diesem Sinne, mein lieber Bass, war mir Ghetto Faust.
Check.
Das war mir eine riesengroße Freude mit euch wieder. Eine Stunde Love and Hate. Danke, dass ihr dabei wart. Danke ihr da draußen. Und jetzt viel Spaß mit Fantastische Vier, dicker Pulli, an Mann. Ihr wisst, wovon ich spreche. Und bis nächste Woche. Ciao.